wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hallo zusammen, hier ist euer Podcast zu Hause im Radsport. Während der Tour de France erscheinen wir täglich nach jeder Etappe in der ARD Audiothek. Vorher und hinterher besprechen wir hier regelmäßig, was so wichtig ist im Radsport. Und in dieser Folge haben wir einiges auf dem Zettel. Ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus meinem Heimstudio in Bremen. Und mir zugeschaltet vom Sportschau Campus in Köln ist Michael Ostermann. Hallo Michael.
Hallo Moritz.
Und aus Hamburg kommt unser Radsport-Radio-Reporter in der ARD, Holger Gerska. Moin.
Hallo, Tag euch beiden.
Danke übrigens euch allen, also nicht nur euch beiden, sondern euch allen da draußen für die vielen Nachrichten, die wir immer von euch bekommen an tourfunk@sportschau.de. Ich glaube gerade das letzte Thema WM in Ruanda hat viele von euch bewegt. Darüber haben wir ja in der bisher letzten Folge auch ausführlich gesprochen. In dieser Ausgabe reden wir über das erste Monument des Jahres, Mailand-Sanremo. Und wir fragen uns, fährt Tadej Pogacar jetzt mit Wut nach Roubaix? Wir reden über die Frauen, die zum ersten Mal seit 20 Jahren auch wieder über die Via Roma gesprintet sind. Dann haben wir ganz frische Aussagen von Lennart Kemner, der startet bei der Katalonien-Rundfahrt und gibt dort sein großes Comeback nach seinem schweren Trainingsunfall vor über einem Jahr. Und apropos Katalonien, kommendes Jahr startet die Tour de France in Barcelona. Das wissen wir schon länger, aber wir haben nie ausführlich darüber gesprochen. Und es gibt inzwischen auch Details zum Grand Départ. Und 2027 beginnt die Frankreich-Rundfahrt in Edinburgh. Jonas Vingegaard ist schon wieder verletzt und wir sprechen über die Thüringen Ladies Tour. Was bedeutet Ihre Absage für den Radsport der Frauen? Also ihr merkt, wir haben eine Menge vor in dieser Folge und wir beginnen auf der Via Roma von Sanremo, auf der Mathieu van der Poel am Wochenende zum zweiten Mal gewonnen hat. Sein 7. Erfolg bei einem Monument. Holger, wir reden hier oft über die Großen des Radsports, die großen Rundfahrten gewinnen und dominieren. Kommt van der Poel, zumindest in der Wahrnehmung bei uns in Deutschland, so ein bisschen zu kurz?
Ja, also wenn er zu kurz kommt, dann kommt er zu kurz. Es gibt immerhin auch noch Radsportler, die von ihrer Statur her nicht in der Lage sind, die Tour de France zu gewinnen und die gemacht sind für diese Frühjahrsklassiker. Und wenn man zwei verschiedene Sorten, sage ich jetzt mal, von Klassikern gewinnt, also nicht nur die auf Kopfsteinpflastern, das ist natürlich sein Zuhause, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, letztes Jahr ja auch beispielsweise dort das Double geschafft, sondern eben auch diesen sogenannten früheren Sprinter-Klassiker, Mailand Sanremo, wobei in den vergangenen beiden Jahrzehnten eher selten Sprinter gewonnen haben, dann ist das mehr als respektabel. Er selbst sagt, er sei komplett mit sich im Reinen. Er hat eigentlich alles erreicht auf der Straße, was er erreichen konnte. Kleine Ausnahme ist natürlich der Olympiasieg, aber das schaffen auch ehrlich gesagt wirklich die wenigsten. Er ist Weltmeister, er ist der Tour de France Etappensieger, hatte das gelbe Trikot, er hat Klassiker gewonnen und das Einzige, was ihm noch fehlt, das ist sicherlich für viele eine Randnotiz, aber für ihn offenbar sehr wichtig, ist ein großer Mountainbike-Titel. Er möchte dieses Jahr Mountainbike-Weltmeister werden im Herbst. Das peilt er dann vor allem an. Aber natürlich ein herausragender Radsportler und in den Niederlanden extrem populär.
Und was hat er am Samstag besser gemacht als Filippo Ganna, der Zweiter geworden ist, und besser als der Dritte, Tadej Pogacar?
Na, ich würde sagen, er hat den Sprint in einem überraschenden Moment, glaube ich, für seine Gegner schon begonnen, 300 Meter vor der Ziellinie. Tadej Pogacar war in dem Moment, glaube ich, hat ein bisschen gepokert, dass es später losgeht und er das sozusagen von hinten aufrollen kann, hatte ein bisschen zu viel Abstand. Und er hat seine Gegner überrascht in dem Moment. Das hat er selber dann auch so gesagt. Er hat gesagt, die haben, glaube ich, damit gerechnet, dass ich später den Sprint anfahre und mir ein kurzer Sprint eher liegt. Und dieses Überraschungsmoment hat er dann ausgenutzt und hat sehr souverän am Ende dann doch diesen Sprint gewonnen. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Er hat sich taktisch einfach sehr, sehr klug verhalten in dem Moment und die anderen, ja, ich würde sagen, fast schon überrumpelt. Wobei, Holger hat natürlich recht, er ist ein großer Radsportler und wenn man ein solches Rennen mit einer solchen Qualität der drei Protagonisten da im Finale das dann gewinnt, unterstreicht man das nur. Aber mein heimlicher Held des Tages, also so heimlich ist es natürlich gar nicht, war Filippo Ganna. Also den fand ich überragend, aber da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf.
Ja, warst du ein bisschen überrascht, dass er Pogacar da im Sprint dann besiegen kann?
Ja, also Ich war nicht sicher. Also ich habe gedacht, okay, also bei Filippo Ganna bin ich mir sicher, dass der wahrscheinlich die schlechtesten Karten hatten. Bei den anderen beiden war ich nicht so ganz sicher. Ich glaube in der Tat, dass nach so einem Rennen, nach so einer Distanz einfach schwierig ist, so einen Sprint vorherzusagen. Und wie gesagt, Pogacar hat in dem Moment zu viel Abstand gehabt einfach und das hat Van der Poel ausgenutzt und eben den Sprint früher, als vermutlich seine beiden Kontrahenten gedacht haben, begonnen und das war die richtige Entscheidung.
Ja, ich solange Pogacar nicht wirklich auf Platz 3 oder 2 ins Ziel gerollt ist, ist er nicht geschlagen. Also dem ist immer alles zuzutrauen, ne? Was so ein bisschen die Sache spannend gemacht hat, ist immer die unterschiedliche Herangehensweise. Tadej Pogacar ist ja schon Straßenrennen gefahren, auch auf höchstem Niveau. Strade Bianche trotz seines Sturzes gewonnen, wieder als Solist. Und Mathieu van der Poel kommt halt vom Cross. Das hatte ich ja gerade noch vergessen in der Aufzählung. 7 Cross-WM-Titel kommen ja noch dazu, keiner hat mehr und es ein einziges Rennen und das auch nur unplanmäßig in der Vorbereitung gefahren, ansonsten war das sein erstes ernsthaftes Straßenrennen in diesem Jahr, über 289 Kilometer und da weiß natürlich kein Mensch, wie man da am Ende noch sprinten kann und aber die Skills vom Cross, die sind offenbar tatsächlich auch eine gute Vorbereitung auf eine Straßensaison, das haben wir auch schon gesehen, als er Milan Sanremo vor 2 Jahren gewonnen hat. Man braucht offenbar gar nicht viele Straßenrennen, um in Form zu sein, wenn man so eine komplette Cross-Saison auch in den Beinen hat.
Ja, und es war wahrscheinlich zumindest das beste Finale seit sehr langer Zeit. Es lässt sich ja generell sagen, ich habe eben schon gesagt, Cipressa, danach kommt der Poggio noch. Normalerweise hat man immer so, bei Milan Sanremo geht es bis zum Poggio und dann kommen die ersten Attacken und dann setzt sich irgendwie jemand ab, aber das geht ja inzwischen deutlich früher los. Holger, hat sich der Charakter dieses Rennens, das ja, wenn man ehrlich ist, lange sehr langweilig ist, weil es wirklich eigentlich relativ flach Richtung Côte d'Azur geht und erst am Ende spannend wird, hat sich der Charakter dieses Rennens eben durch die früheren Attacken und auch erfolgreicheren Attacken im Finale verändert?
Tadej Pogacar sei Dank. Ich glaube, das Rennen an sich hatte sich nicht verändert, wenn es nicht diesen Slowenen geben würde, der so früh attackiert. Kein anderer hätte das getan. Hinterher hat ja sein mehr als zwielichtiger Teamchef Mauro Gianetti durchblicken lassen, das sei so nicht geplant gewesen. Sie haben schon sehr viele Helfer verschlissen gehabt davor und hatten nicht mehr genug für den Poggio, um dort das Tempo so hochzuhalten, dass wirklich sich Pogacar hätte da in Szene setzen können. Und so kam eben der Angriff auf an der Cipressa zustande, 25 Kilometer vorm Ziel, aber das ist ja für ihn eigentlich spät, ne? Also gibt ja kaum ein Rennen, wo er so lange stillhält und so gesehen, es ist diese Rennfahrergeneration, ich hoffe, es gibt noch mehr davon, von den Jüngeren, die jetzt dazukommen, die ähnlich fahren, die eben auch so ein Rennen dann unberechenbarer macht, als es das bisher war.
Und ich ertappe mich dann bei solchen Ergebnissen am Ende immer bei dem Gedanken, ah, er ist doch kein Außerirdischer, er ist doch einer von uns. Wie geht's dir damit, Michael?
Ja, man ist ja dann immer schon ganz froh, dass er nicht alles gewinnt. Das ist wohl wahr. Und das ging mir auch so. Ich habe schon gemerkt auch, oder es war ja klar, also er hat, glaube ich, schon auch das Gefühl gehabt, wenn ich hier gewinnen kann, das sagt er ja auch, das Rennen, was hat er das vor ein paar Wochen, hat er, glaube ich, gesagt, das Rennen bringt mich noch ins Grab. Das ist halt ein Rennen, wo eben nicht klar ist, dass er das so dominieren kann, anders als bei Rennen wie Strade Bianche, die halt einen anderen Charakter haben. Und dieser lange Anlauf da mit diesen mit Cipressa und Poggio dann eben im Finale, und er hat eben an der Cipressa ja schon den Unterschied gemacht und hat es ja am Poggio x-mal versucht, auch Van der Poel abzuschütteln, und Filippo Ganna war ja quasi auch schon ein bisschen weg. Das fand ich eben beeindruckend, dass er da nicht gecrackt ist, Ganna jetzt. Und Pogacar, ja, in solchen Rennen ist er zu schlagen. Es sind nicht viele, glaube ich, wo er zu schlagen ist. Und es braucht halt jemanden von der Klasse Van der Poels, der dann eben ja auch in der Lage ist, das zu Ende zu bringen. Und das sind wahrscheinlich auch nicht viele, wenn sie mit Tadej Pogacar auf die Ziellinie kommen.
Und Van der Poel hat ja, das finde ich ganz interessant, es wirkte ja einmal im Finale so, als könnte Pogacar davonziehen im Anstieg. Da hat Van der Poel so eine Kurve nicht richtig erwischt und hat hinterher gesagt, so ja, das ist ihm in den letzten Jahren auch schon 2-3 Mal passiert. aber er hat dann nicht Körner verloren, indem er nachgesetzt hat, sondern darauf vertraut, dass er eben dann mit einer anderen Fahrlinie sozusagen mehr Schwung holen kann und dann ist er wieder rangekommen. Ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da auch ein bisschen Erfahrung mit dabei war bei Mathieu van der Poel, der am Ende dann gewonnen hat. Und jetzt ist die Frage, ist Pogacar so wütend und sagt sich, jetzt erst recht, jetzt besiege ich van der Poel bei Paris-Roubaix. Angeblich sollen ja in den kommenden Tagen ein paar Einzelheiten dazu rauskommen. Sind wir sehr gespannt. Ich glaube, ja, er fährt, weil der hat so einen eingebauten Ehrgeiz, der schlägt schon ordentlich Alarm. Was glaubt ihr?
Also zum einen, diese Revanche gibt's ja eh in Flandern. Ich denke, dass da beide starten. Nichts anderes ist geplant, wenn sie gesund bleiben bei der Flandern-Rundfahrt in knapp 2 Wochen von heute an, von dem Datum unserer Aufzeichnung an, am 1. April Sonntag. Ich glaube, dass er es will. Ich glaube, dass ihm der Sturz bei Strade Bianche so noch bestärkt hat nach dem Motto, ja, dann stürze ich halt, mir passiert schon nichts, mir ist ja da auch nichts passiert. Ich glaube, dass sein Team das nicht will und dass, ich will nicht sagen Machtkampf, dafür respektieren sich, glaube ich, beide Seiten zu sehr, aber sie müssen irgendwie eine gemeinsame Linie finden, wer sich da durchsetzt. Letztlich, wenn die Saison anschließend in Ruinen ist, weil er wirklich sich dort schwerer verletzt, dann ist natürlich blöd. Aber wenn wir ehrlich sind, wer stürzt bei Paris-Roubaix schon so schwer, dass er anschließend für Monate ausfällt? Das kommt natürlich mal vor, aber das ist natürlich, das kann ihm auch im Training passieren, rein theoretisch. Wenn er das unbedingt will, werden sie ihm das nicht verwehren können, denke ich. Also ich glaube auch, dass er beides fährt. Ich staune nur, dass sie das jetzt entscheiden wollen, denn ich hätte mir vorstellen können, dass sie sogar bis zur Flandern-Rundfahrt warten können, um dann zu sagen, okay, jetzt ist das so oder so ausgegangen. Wenn er die Flandern-Rundfahrt gewinnen sollte, dann glaube ich, wäre es natürlich ein anderer Ansatz, als jetzt aus diesem dritten Platz von Mailand Sanremo raus das zu entscheiden.
Ich finde ja die Genese spannend, ne? Also wie sich das so im Laufe der letzten Wochen so langsam hochgeschaukelt hat, dieses Thema. Es fing erst so richtig an mit den Bildern von ihm, wie er durch den Wald von Arenberg fährt. Und dann haben wir aber alle gesagt, ja, das ist jetzt nur mal so generell mal zum Gucken. Und so peu à peu kamen mehr Indizien dazu, dass er es doch machen möchte. Und Michael, ich glaube auch, also wenn Pogacar sagt, ich fahre da, dann wird er sich durchsetzen, oder?
Ja, das nehme ich auch an. Er muss natürlich ein bisschen auch gucken, was macht das mit dem Team. Also ich denke da zum Beispiel an Nils Pollitt. Das ist natürlich für ihn auch immer ein Saisonziel, aber es wäre ja nicht das einzige Team, was vielleicht auch mit einer Doppelspitze dort antritt. Also insofern, das müssen sie intern natürlich irgendwie ausbalancieren. Er hat am Samstag nach dem Rennen in Sanremo ja in der Mixzone dann ein Interview gegeben und hat es wieder nicht ausgeschlossen, sondern das wirkte eher so, als hätte er schon große Lust dazu, das zu machen. Und es ist tatsächlich wohl das Team, das noch ein bisschen versucht, mit ihm da auszuhandeln, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, also so schätze ich ihn ein, dass er sich am Ende dann durchsetzen wird, wenn er das wirklich, wirklich will. Und danach sieht es für mich inzwischen aus. Aus, ja.
Ja, am 13. April ist Paris-Roubaix, Tag zuvor das Frauenrennen. Und damit sind wir auch bei den Frauen. Auch Mailand Sanremo hat wieder eine Ausgabe für Frauen. 20 Jahre nach dem Sieg von Trixie Worrack ist das Rennen zurück. Also Sanremo Women heißt es jetzt, von Genua nach Sanremo. Also gut halb so lang wie das Rennen der Männer. Liane Lippert hatte leider im Finale ein technisches Problem, da ist ihr die Kette abgesprungen. Machte eigentlich einen guten Eindruck. Gewonnen hat dann eine Niederländerin, aber nicht Marianne Vos, die ist Zweite geworden, sondern Lorena Wiebes, Europameisterin und jetzt auch Gewinnerin von Sanremo. Wie viel Spaß hattet ihr an dem Rennen?
Ja, das war ein klassisches Mailand Sanremo, wie wir das von den Männern in den vergangenen Jahren kannten. Da ist nun wirklich wenig passiert bis zum Poggio. Dann hat sich mit der Italienerin Longo Borghini einen absetzen können und letztlich fiel die Entscheidung darin, dass es tatsächlich ein Team gegeben hat, das so eine Art Teamwork, nicht nur so eine Art, sondern wirklich großartiges Teamwork gezeigt hat, nämlich SD Works. Die standen in den vergangenen Jahren nicht immer dafür, Stichwort Tour de France der Frauen im vergangenen Sommer. Und so hat Lotte Kopecky, die Weltmeisterin, sich davor gespannt und hat Longo Borghini eingeholt und Lorena Wiebes konnte dann sprinten und hat den Sprint auch deshalb gewonnen, weil eben es wieder ein Team gab, das nicht so gut gut zusammengearbeitet hat, nämlich Wismar, die beiden Frauen, Marianne Voss und Pauline Perron-Favot, also die erfolgreichste Radsportlerin überhaupt der vergangenen Jahre, was die Menge der Titel angeht, über die Jahrzehnte, muss man sagen, gegen die Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Perron-Favot, die sind nebeneinander gesprintet. Das ist natürlich absurd. Die eine zweite, die andere vierte, wobei Perron-Favot dann auch noch distanziert wurde, Plätze verloren hat, weil sie da die Fahrlinie verlassen hat. Da hätte man Wiebes sicherlich auch schlagen können von Seiten Marianne Voss. Aber es war so ein klassisches Mailand Sanremo, wie wir das bei den Männern ganz oft in den vergangenen Jahren gesehen haben. Einer kommt vorn mit Vorsprung über den Poggio und dann beginnt die Verfolgungsarbeit. Und es hängt davon ab, ob es Teams gibt, die noch mehrere Fahrer, Fahrerinnen haben, dass man dann wirklich den oder die Ausreißerin noch stellen kann. So waren tatsächlich die letzten 6 Kilometer, 7 Kilometer richtig spannend, auch bei den Frauen.
Ja, ging mir genauso. Ich fand auch, das war ein sehr, sehr würdiges Comeback des Rennens für die Frauen und ein sehr spannendes Finale dann auch als Elisa Longo Borghini sich dann nochmal versuchte, da abzusetzen und es ja fast ein bisschen so aussah, als könnte sie es schaffen und dann eben dann doch eingeholt wurde kurz vor dem Ziel. Und ja, dann war wirklich, wie Holger sagt, zu sehen, dass die Weltmeisterin den Sprint anfährt für ihre Teamkollegin. Das ist wirklich Radsport, so wie er sein soll, wenn man weiß, dass es eben ein Mannschaftssport ist. Und das war beeindruckend, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand beide Finals echt hochklassig und ja, das Frauenrennen war klassischer im Finale als das der Männer für dieses Rennen, aber deswegen kein Stückchen langweiliger.
Und trotzdem irgendwie noch schön, dass es Marianne Voss gibt, ne? Oder wieder gibt. Also die ist jetzt 37 und immer noch absolute Weltspitze. Holger, wie lange kann sie das noch durchziehen?
Auch wir haben ja gewisse Vorfahren, die das auch noch mit 50 durchgezogen haben. Die gibt's ja auch im französischen Radsport und so gesehen, sie ist fit. Also ich gehe davon aus, dass sie bei den Frauen ist ja Olympia dann noch ein bisschen wichtiger, dass man denkt ja auch manchmal in so olympischen Zirkeln, dass sie tatsächlich auch noch bis zu Los Angeles 2028 weiterfährt. Dann ist sie 40.
Ja, das ist.
Aber man kann auch mit 50.
Es ist alles möglich.
Gianni Longo mir fiel gerade der Name von Gianni Longo nicht ein. Sie hat auch eine italienische Gegenspielerin, Maria Canins, die ist auch in entsprechendem Alter noch gefahren. Das geht, glaube ich, im heutigen modernen Radsport der Frauen dann nicht mehr mit 50, aber mit 40 allemal.
Ja. Ich würde gerne nochmal beim Frauenradsport bleiben. Wir reden gleich über die Ladies Tour in Thüringen, aber es ist ja schon auffällig, dass jetzt inzwischen wirklich fast alle große Rennen auch ein Frauenrennen haben, die Deutschen nicht, darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Aber ist es inzwischen überhaupt, also kann sich ein großes Rennen inzwischen überhaupt noch leisten, nur für die Männer da zu sein, Michael?
Nein, die UCI sagt ja auch, dass die großen Rennen auch ein Frauenrennen haben müssen. Und von den Monumenten war jetzt Mailand Sanremo das letzte, was sich jetzt eben halt auch mit einem Frauenrennen wieder zurückmeldet. Ich halte das auch für richtig, weil das sind einfach die großen Namen. Und wir werden ja auf die Ladies Tour auf Thüringen gleich noch eingehen. Aber es ist richtig, und wir haben das ja hier auch schon öfter diskutiert, dass diese großen Rennen, die man einfach eben, die Monumente, die für den Radsport stehen und die eben auch über den Radsport hinaus eine große Strahlkraft haben, dass die Frauen dort auch präsent sind. Und ich finde, das Rennen jetzt am Wochenende hat eben auch gezeigt, welche Strahlkraft das hat. Und es waren ja wirklich auch alle Stars des Frauenradsports dort am Start, weil es eben so eine Bedeutung hat. Das ja, geht heute nicht mehr anders. Und das ist auch gut so, finde ich. Also das wäre ja fatal. Und die Frauen, ich habe das damals nach der ersten Wiederauflage der Tour de France auch in einem Kommentar geschrieben, die Frauen haben eben, weil der Sport so lange nicht gefördert wurde und weil es ja zum Teil auch verboten war, für Frauen Rad zu fahren eine Zeit lang oder als unschicklich galt. Also die haben natürlich einen jahrzehntelangen Rückstand, was die Professionalisierung des Sports angeht, ganz generell. Und dass diese Zeiten jetzt endlich vorbei sind, ist ja, ja, man kann Das muss ist eigentlich selbstverständlich, dass jetzt Zeit ist, dass alle diese großen Rennen auch ein Frauenrennen haben.
Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Strahlkraft so ein bisschen unterschätzt tatsächlich, aber mein Eindruck ist, dass die Tour de France der Frauen, also die Tour de Femme, nochmal einen Riesensprung für den Radsport gebracht hat, der Frauen. Also gerade hier bei uns in Deutschland in der Wahrnehmung, ich glaube, jedes andere Rennen könnte ein Frauenrennen haben. Wenn die Tour es nicht hätte, dann wären wir noch nicht so weit. Das hat, glaube ich, eine ganze Menge bewirkt. Und wir haben die deutschen Rennen angesprochen. Das sagt sich natürlich jetzt auch so leicht. Das sind alles Rennen in absoluten Radsportnationen. In Deutschland ist es ja schon schwierig, Männerrennen zu veranstalten manchmal. Aber es ist eben auffällig, dass keines der großen deutschen Rennen eine Frauenausgabe hat. Also weder Frankfurt noch Hamburg. Auch die Deutschlandtour gibt's nur für Männer. Und jetzt ist es natürlich ein fatales Signal, dass das große Etappenrennen für Frauen in Deutschland, die Ladies Tour in Thüringen, abgesagt werden musste. Die gibt's nicht mehr, für dieses Jahr zumindest, wie so oft, weil die Kohle fehlt. Und wenn man das so glauben kann, auch das Land Thüringen offenbar nicht genug dazu geben kann oder will. Natürlich haben da beide Seiten ihre Positionen, aber mal ganz generell besprochen, Michael, was bedeutet diese Absage für den Radsport der Frauen in Deutschland?
Ja, das ist natürlich ein Tiefschlag. Das war das wichtigste Frauenrennen hier und dass das jetzt nicht mehr stattfindet, macht natürlich auch was mit dem Radsport insgesamt für die Frauen hier in Deutschland. Wir haben also Rennen veranstalten in Deutschland ist schwierig. Wir haben das oft genug mit Fabian Wegmann, der ja die Deutschlandtour und den Münsterland-Giro und das Frankfurt
und Hamburg eigentlich alles
und Hamburg eigentlich alle inzwischen auch organisiert und der das ja auch immer wieder beschreibt, wie schwierig das ist, die Genehmigungen zu bekommen. Das ist in Deutschland, weil der Radsport eben hier nicht so fest verankert ist in der Sportkultur, wie er das in anderen Ländern ist. Es ist also sehr viel schwieriger und die Auflagen sind deutlich komplizierter. Und Holger hat es aber ja schon so ein bisschen prophezeit, als wir damals darüber gesprochen haben, dass eben jetzt die Tour de France der Frauen, und du hast es gesagt, das hat für den Frauenradsport insgesamt eine große Bedeutung. Aber genau das ist es. Diese kleineren Rennen haben es jetzt schwieriger. Die Strahlkraft lässt halt nach. Und in Deutschland war eben dieses Rennen abhängig von öffentlicher Förderung. Und wenn die dann wegfällt in Anbetracht der Kassenlagen, ist sowas halt auch immer zu befürchten. Das können wir jetzt drüber streiten. Ich habe da auch zu wenig Einblick in die Landespolitik in Thüringen. Aber wenn sowas dann eben wegfällt, diese öffentliche Förderung, dann ist es eben zappenduster, weil dafür gibt es eben nicht genug Sponsoren. Das ist nicht attraktiv genug und die großen Sponsoren, die jetzt international tätig sind, konzentrieren sich dann jetzt eben halt auch auf die großen Rennen und das macht es für die kleineren Rennen und die Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist dann eben ein kleineres Rennen im internationalen Vergleich, macht es eben schwieriger zu überleben und das ist für den deutschen Frauenradsport ein schwerer Schlag, aber insgesamt für den deutschen Radsport ein schwerer Schlag, weil das ist einfach, es geht wieder ein Rennen verloren und zurückkommen ist ja meistens schwieriger als dabei bleiben und insofern ist die Frage, ob wir dieses Rennen überhaupt nochmal erleben werden, es wäre schade drum.
Ja, wir müssen aber ganz kurz sagen, also wir kennen natürlich jetzt noch nicht alle Hintergründe und auch die Organisatoren wollen sich noch dazu äußern, deswegen ist es schwierig jetzt sozusagen, wer hat Schuld und wer nicht und wer hat was versäumt, das wollen wir jetzt auch gar nicht bewerten. Es geht nur alleine um die Tatsache, dass dieses Rennen eben dieses Jahr nicht stattfindet. Ne? Einer von euch hat ja gerade angesetzt.
Ja, was mich an dem Ganzen bis hierher, ihr habt ja recht, dass das also nicht geklärt ist, stört, ist das Schweigen des Dachverbandes, der bisher Bund Deutscher Radfahrer ist, hieß jetzt German Cycling. Von denen hätte ich mal einen Aufschrei erwartet und ein bisschen den Gang in die Öffentlichkeit und vielleicht auch eine Vermittlerrolle zwischen dem Land Thüringen und der Rundfahrt, um das irgendwie zu retten. Aber ich habe keine Zeile von irgendwem gelesen. Ich weiß, dass der Übergang von einem Präsidenten zum anderen gerade vorbereitet wird, aber es gibt ja auch da einen Generalsekretär, es gibt da einen Sportdirektor, die sich da auch mal ein bisschen hätten zeigen müssen, denn es ist auch für den BDR und für die Nachwuchsarbeit im Radsport der Frauen sicherlich fatal, dass es dieses Rennen nicht mehr gibt. Mit Schuld ist natürlich in An- und Abführung die Regionalität, dass man eben abhängig ist von Thüringen, das ist auch ein Vorteil, weil man auch Werbung macht für das Land Thüringen und das einen gewissen Wert hat, aber es ist natürlich ähnlich, wie es mit den regionalen Männern Rundfahrten aussah vor 15 Jahren, als es die alle noch gab, und keine davon ist wieder zurückgekommen. Und deswegen wäre wahrscheinlich ein Ansatz gewesen, zu versuchen, diese Thüringen-Rundfahrt zu einer Deutschland-Tour zu machen. Im Nachhinein ist man schlauer und es hat wahrscheinlich auch nicht den entsprechenden Weg gegeben, aber ich finde, dass sich der German Cycling arg passiv verhält gerade.
Ja, auch ein wichtiger Punkt. Also wir werden das im Blick behalten. Vielleicht können wir so mal eine extra Folge dazu machen. Haken das Thema jetzt aber erstmal hier ab an dieser Stelle und reden über Lennart Kemner, beziehungsweise wir hören ihn, denn der ist zurück. Der gibt nach einem Jahr ungefähr, nach seinem schweren Trainingsunfall, sein Comeback bei der Katalonien-Rundfahrt. Und unsere liebe Kollegin Maike Albrecht von Radio Bremen hat kurz vor dem Start mit ihm gesprochen.
Ja, ist natürlich super viel Veränderungen im letzten Jahr passiert, ne? Ich hatte den Unfall gehabt, jetzt habe ich eine lange Phase hinter mir, wo ich kein Rennen gefahren bin. Deswegen bin ich natürlich auch ein ganz bisschen nervös, um zu sehen, okay, wie fühlt sich das an, jetzt wieder zurück im Sattel zu sein und auch wieder mit den anderen, ja, um die Wette zu fahren. Aber im Generellen habe ich ein sehr gutes Gefühl und ich freue mich sehr drauf, dass es wieder losgeht und dass ich wieder, ja, starten kann.
Ja, und zu viel dürfen wir von Kemner natürlich noch nicht erwarten.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so geblieben, dass ich weiterhin gerne vorne reinfahren möchte. Aber ich denke jetzt bei diesem Rennen speziell wird es für mich sehr, sehr hart. Also es ist ein World Tour Rennen und ist bekannt dafür, auf einem sehr, sehr hohen Level ausgefahren zu werden. Von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich hier schon riesen Bäume ausreißen kann. Aber ich denke, im Großen und Ganzen bin ich in der Lage, ein gutes Rennen zu fahren.
Und deswegen wird Kemner in Katalonien natürlich erstmal für seine Kollegen da sein.
Genau, ich bin jetzt erstmal in der Helferrolle. Es geht halt ganz klar darum, wieder reinzukommen, wieder Fuß zu fassen. Vielleicht muss man sich das auch wie bei einem Fußballer vorstellen, der auch erstmal ein, zwei Spiele braucht, um wieder reinzukommen nach einer langen Pause. Ähnliches bei uns im Radsport wahrscheinlich auch. Es gibt so gewisse Sachen, die kannst du im Training nicht simulieren, sondern die kann man nur durch Rennfahren sozusagen erreichen. Und ich denke, ich habe vieles getan im Training, um so fit wie möglich zu sein, aber ich denke, dass halt einfach noch ein paar Prozente fehlen werden.
Jetzt startet Kemner bei der Katalonien-Rundfahrt. Die nächsten Rennen sind dann die Tour of the Alps und die Tour de Romandie. Und er hat weiterhin das große Ziel, in diesem Jahr, in diesem Sommer will er zur Tour.
Aber es ist halt nicht in Stein gemeißelt, dass ich da auf jeden Fall am Start stehe, sondern da müssen auch viele Dinge halt gut laufen für mich. Ich muss natürlich die richtige Performance, ne, zeigen. Ich muss fit sein, ich muss hier und da vielleicht auch mal ein gutes Rennen abliefern. Ich denke, wir haben halt ein Team, was ja sehr, sehr gut besetzt ist mit vielen starken Fahrern. Und da muss ich jetzt natürlich auch meinen Platz finden. Und gerade nach so einer langen Pause muss man da erstmal wieder sozusagen sein Standing reinholen. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, halt mich zu präsentieren und mich sozusagen für die Tour zu qualifizieren.
Ja, also Lennart Kemner will zur Tour. Wir können jetzt alle noch nicht beurteilen, ob das ein realistisches Ziel ist, aber Holger hat eine ganz nette Entdeckung gemacht und festgestellt, dass ein anderes Rennen, das zeitgleich stattfindet, schon sehr fest mit ihm plant.
Ja, die Österreich-Rundfahrt, die wurde präsentiert, was den Streckenverlauf angeht, und sie haben sich auf das Team Lidl Trek berufen und tatsächlich die Anwesenheit von Lennart Kemner in Aussicht gestellt für das Rennen im Juli. Ich glaube auch, dass nach 12,5 Monaten ohne Radrennen eine Tour de France dann schon 2 Monate später vielleicht ein bisschen früh kommen könnte. Andererseits, das, was er jetzt fährt, ist das klassische Vorbereitungsprogramm für den Giro d'Italia. Das wäre ja noch früher. Und jetzt schon zu sagen, aber Saisonhöhepunkt wird die Spanien-Rundfahrt dann erst sein, ist auch ein komischer Ansatz. Also wie man es dreht und wendet, man muss, glaube ich, erstmal gucken, was das mit ihm gemacht hat, was der Unfall mit ihm gemacht hat, wie er aufgestellt ist. Was das Team angeht, ist, glaube ich, für die Tour de France alles klar. Der Kapitän wird Jonathan Milan sein. Sie werden versuchen, die Mehrzahl dieser vielen, vielen Flachetappen zu gewinnen im Sprint. Der ist momentan der schnellste, er braucht einen guten Sprintzug und dann als Counterpart jemanden zu haben, der auf eigene Faust für den Rest der Etappen irgendwas unternehmen kann, da wäre Kemner natürlich exakt die richtige Besetzung, obwohl sie natürlich auch noch ein paar andere haben im Team, aber man muss echt schauen, wie das auf dem im Rennen, im Pulk wieder aussieht für ihn, und deswegen ist es egal, ob jetzt Österreich-Rundfahrt, Tour de France oder was auch auch immer, das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz schwer zu bewerten. Und das auch das Team wird da einfach abwarten, wie jetzt diese beiden, die ersten drei Rundenfahrten laufen.
Ja, wir warten das auch mal ab. Wenn ihr noch mehr über Lennart Kemmler erfahren wollt, wie er sich nach seinem Unfall zurückgekämpft hat, ich habe neulich ausführlich mit ihm gesprochen in der Tourfunk-Folge vom 21. Januar in diesem Jahr. Und wo wir schon mal dabei sind, mal kurz gucken, am 18. November hatte ich Florian Liebowitz zu Gast hier und über den müssen wir auch noch sprechen, Holger. Zweiter Platz bei Paris-Nizza, Nachwuchswertung gewonnen, das war so stark, er konnte oft mit den besten Fahrern mithalten, war auf der schwersten Etappe eigentlich sogar besser als die Klassementfahrer, hatte auch ein super taktisches Gespür bei dieser Windkantensituation auf der einen Etappe. Wie sehr hat dich sein Auftritt in Frankreich beeindruckt?
Ja, das ist schon voriges Jahr zu sehen gewesen, wie gut er am Berg ist und dass da zu den allerbesten gar nicht viel fehlt. Das haben wir jetzt gesehen im Duell, so lange er noch dabei war mit Jonas Vingegaard immerhin. Und man muss auch immer berücksichtigen, Florian Liebowitz' Saisonaufbau soll in Richtung der Dauphiné-Rundfahrt laufen. Die ist im Juni. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht in Topform war und das dennoch so gelöst hat, was bei ihm immer beeindruckt ist, auch seine Positionierung im Feld. Die Tatsache, dass er kaum eine entscheidende Attacke verpasst, dass er da ist, wann immer er tatsächlich auch reagieren muss. Die letzte Etappe war ja noch knifflig, den zweiten Platz zu behaupten. Da hat auch die Teamtaktik halbwegs funktioniert. Bei ihm, das haben wir jetzt gerade mit Lennart Kemmler besprochen, steht ja die Tour de France auch nicht zur Debatte erst einmal. Das ist ein bisschen schade für ihn. Die Kapitänsrollen sind alle doppelt schon besetzt bei Bora für die drei großen Rundfahrten. Und klar, man braucht auch noch gute Helfer, aber ich traue es ihm eigentlich zu, bei einer der großen Rundfahrten da auch schon zumindest als Co-Kapitän eine Rolle zu spielen. Er ist ja den Giro d'Italia schon gefahren am Anfang voriges Jahr, dann blöderweise krank geworden. Da sah es schon so aus, als könnte er definitiv in den ersten 10 mitfahren. Aber sie haben natürlich auf diesen Positionen nicht nur Primoz Roglic, sie haben auch noch Vlasov, sie haben Martinez, der Zweiter beim Giro war. Sie haben mit Jai Hindley einen, der den Giro schon gewonnen hat. Und natürlich wollen die auch alle irgendwann Kapitäne sein. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Also aus der heutigen Sicht, so wie er Paris-Nizza gefahren ist, und er war fast auf Augenhöhe mit Matteo Jürgensen und Wismar käme nicht auf die Idee, Jürgensen zur Tour de France zu Hause zu lassen, muss er eigentlich mehr bekommen in diesem Jahr als eine Kapitänsrolle bei der Dauphiné-Rundfahrt.
Ja, zumal die Dauphiné, also das ist ja schon für viele auch eine Generalprobe. Wenn er da als Kapitän eine sehr gute Rolle spielt, dann frage ich mich, wie könnten sie ihn nicht mitnehmen? Also dann müssten sie ihn ja mitnehmen, allein schon als super Helfer in den Bergen für Roglic.
Aber geplant ist es nicht für den Moment.
Ja, aber der Weg dahin deutet irgendwie ein bisschen darauf hin, dass sie ihm doch noch ein bisschen was zutrauen, vielleicht auch für dieses Jahr, ne?
Hoffentlich. Also ja. Ja, ob das oder eben, den Giro wird er jetzt auch mal ja nicht fahren, dann eben eine wirklich wichtige Rolle bei der Vuelta, aber da haben sie sich ja auch schon auf andere Konstellationen festgelegt. Natürlich ist so ein Radsportjahr ist sehr fließend und es ändert sich immer irgendwas. Und mal schauen. Also sie wollen ihn nicht verheizen, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich denke, dass er eine sehr, sehr gute Rolle irgendwo spielen kann. Ich meine, er hatte ja schon voriges Jahr bei der Spanien-Rundfahrt gezeigt, er hat es in Ansätzen beim Giro gezeigt und logisch wäre, ihn mit zur Tour zu nehmen.
Es gab auch wieder Stürze bei Paris-Nizza. Jonas Vingegaard hat es wieder erwischt, natürlich nicht bei weitem nicht so schwer wie vor einem Jahr. Da war es ja wirklich eine schwere oder schwere Verletzungen. Dieses Jahr ist es nicht ganz so schlimm, aber ideal ist das natürlich nicht. Michael, wie siehst du das? Was bedeutet das für den weiteren Saisonverlauf für ihn?
Naja, also es ist noch genug Zeit und die Verletzung ist nicht so schwer. Ich glaube, es ist eine Handgelenksprellung, aber er muss jetzt seine Vorbereitung schon verändern. Die Katalonien-Rundfahrt war fest eingeplant, die hat er jetzt abgesagt und insofern ist die Vorbereitung gestört. Ich glaube, der einzige weitere Start nach Katalonien ist die Dauphiné, die angekündigt war. Und jetzt wird sich zeigen, ob sie das Programm quasi ändern, den Formaufbau bis zur Tour. Und das ist natürlich immer, auch wenn es jetzt nicht entscheidend ist, anders als im vergangenen Jahr, aber es ist natürlich trotzdem immer blöd, wenn man so einen Plan hat, auf den das aufgebaut ist, und der jetzt gestört ist. Ich glaube nicht, dass ihn das jetzt komplett aus der Bahn wirft, aber natürlich ja, ist das wieder eine Störung und man muss gucken und man sieht ja, wie Pogacar in diesem Jahr schon gestartet ist. Das ist klar, Vingegaard fährt eben diese Eintagesrennen natürlich nicht. Und trotzdem läuft es jetzt eben, stand jetzt wieder so ein bisschen auf Pogacar hinaus und die Frage ist, kann Vingegaard die Form erreichen, um ihm da wirklich Paroli zu bieten. Und wenn man das dann so plant und wir wissen das ja von Wismar Liesebike, dass sie da auch sehr akribisch sind in solchen Sachen und sich das genauer angucken und da auch nichts dem Zufall überlassen wollen, dann ist so eine Planstörung einfach schwierig.
Er hat letztes Jahr ja bewiesen, dass ihn, also das war ja eine sensationelle Tour, die er gefahren ist, trotz dieser extrem schwierigen Vorbereitung. Also ich glaube, auf jeden Fall, ja. Jetzt wird es natürlich ein bisschen küchenpsychologisch. Holger, ich glaube, um seine mentale Stärke müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, weil er eben letztes Jahr auch gesehen hat, okay, es geht, selbst wenn es viel schwerer für ihn läuft im Frühjahr, trotzdem noch um den Toursieg, ne?
Ja, das wird definitiv so jetzt nicht noch was Dramatischeres passiert. Der hat inzwischen auch die Erfahrung. Aber so Stürze machen auch immer was mit dem Kopf, Stichwort Risiko. Es wird auch bei der diesjährigen Tour de France auf 2-3 Abfahrten ankommen, dass man da möglichst wenig Zeit verliert. Und es ist auch so dieses gefühlte, Tadej Pogacar stürzt da wirklich dramatisch bei Strade Bianche, steigt wieder aufs Rad, gewinnt die Etappe, ist dann wieder fit für Milan Sanremo und er hat eher so einen harmlosen Sturz und schon wieder irgendwie tut es dann doch länger weh und die Heilung dauert länger und sowas nervt ihn. Ich glaube, sowas nervt auch den Fahrer selbst und sein Umfeld und da können sie alle nichts für, aber das macht auch was und daraus muss man halt irgendwie so einen Trotz entwickeln und so eine Energie, so nach dem Motto, aber im Sommer zeige ich es euch alle und das hat er auf jeden Fall drauf. Da wird die Handgelenksprellung von jetzt keine Rolle mehr spielen. Die Frage ist nur, ist dann alles aus dem Kopf, was so in den letzten Monaten in Sachen Stürzen mit ihm passiert ist?
Ja, aber das meinte ich ja gerade. Er hat ja letztes Jahr wirklich den Worst Case erlebt und ist trotzdem stark zurückgekommen. Vielleicht ist das für ihn auch so ein bisschen der Anker jetzt, ne? Zu wissen, es kann selbst, wenn es viel schlimmer läuft, noch reichen für die Topform im Sommer.
Ja, aber es hat nicht für den Sieg gereicht und dieses Jahr soll es das. Das ist das klare Ziel. Drunter geht's nicht. Sie wollen Pogacar schlagen bei der Tour und da muss Kopf und Körper zu 100% funktionieren, definitiv.
Stichwort Sicherheit im Radsport. Wir haben noch einen Hörtipp für euch. Der Sport Inside Podcast, die Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich in der aktuellen Folge mit der Sicherheit im Radsport. Wir haben da oft drüber gesprochen, über die Gefahren dieses Sports. Jetzt hat's Jonas Vingegaard unter anderem wieder erwischt. Es gibt auch tödliche Unfälle, auch über die mussten wir leider in den vergangenen Jahren immer wieder reden. Und die Frage nach der Sicherheit im Radsport ist daher sehr dringend. Warum sind diese Rennen so gefährlich? Und welche Lösungen gibt es für mehr Sicherheit in Zukunft? Darum geht's im Sport Inside Podcast. Der kommt alle 2 Wochen dienstags raus. Blickt hinter die oft schillernde Fassade des Sports und die Kolleginnen und Kollegen vom WDR erzählen von ihren spannenden Recherchen und welche Hürden sie dabei mitunter zu überwinden haben. Das klingt nicht nur sehr spannend, das ist wirklich alle 2 Wochen sehr, sehr spannend. Sport in Zeit könnt ihr überall finden, wo ihr eure Podcasts hört, natürlich auch in der ARD Audiothek. Und den Link zur aktuellen Folge packen wir euch auch in die Shownotes. So, jetzt haben wir noch ein Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Die Tour, die startet dieses Jahr in Lille. In 2 Jahren, das wissen wir jetzt, im Norden von Großbritannien, in Edinburgh, Schottland, an einem Freitag. Dann geht's ein langes Wochenende lang durch UK bis nach Wales. Das wird, glaube ich, sehr gut in einem doch inzwischen sehr radsportverrückten Gebiet dieser Erde. Dann am Montag ein Ruhe- und Reisetag. Das ist noch ein bisschen hin, brauchen wir jetzt noch nicht vertiefen. Kommendes Jahr aber, und da gibt's schon Neuigkeiten, über die wir hier noch nicht gesprochen haben, ist der Grand Départ in Barcelona mit einem Mannschaftszeitfahren hoch zum Olympiastadion. Also wer diese Stadt kennt und wie ich sehr, sehr mag, der wird mir recht geben, wenn ich sage, schöner geht's eigentlich gar nicht. Mannschaftszeitfahren, Barcelona. Holgers erster Kommentar, als wir darüber gesprochen waren, war, hoffentlich fahren sie bei Tageslicht.
Ja, es gab ja diese Vuelta-Etappe vor anderthalb Jahren, als es wirklich dunkel war und die da durch Schlaglöcher gefahren sind. Das ist natürlich ein anderer Kurs auch gewesen. Aber ich hoffe, die Tour de France hat sicherlich da auch entsprechend gelernt daraus. Das ist ja derselbe Organisator. Ich gehe davon aus, dass sie das gut im Griff haben. Ich gehe auch davon aus, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, dass der FC Barcelona nicht plötzlich ein Fußballspiel durchführt und wie jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt sie gezwungen sind zu verkürzen und in die Morgenstunden auszuweichen, weil die plötzlich in dem Stadion spielen. Das wären sie 2026 dann ja auch nicht mehr, sondern sind wieder zu Hause in ihrer eigentlichen Heimstätte. Jetzt spielen ja in diesem großen Olympiastadion oben auf dem Montjuïc.
Ja, und da läuft auch die Fußball-WM. Ich glaube, die Gefahr, dass Barcelona dann heimspielt, ist relativ klein.
Genau. Es wird schon toll. Ich finde den Ansatz der Tour, ein Mannschaftszeitfahren am ersten Tag zu machen, ja spannenden. Sie machen das auch nach den eigenen Regularien, die ASO ja erfunden hat. Das heißt, es zählt nicht die Zeit des Teams für die Gesamtwertung, sondern es zählt die Zeit, die jeder in echt gefahren ist. Das heißt, man muss den Kapitän schon am ersten Tag in Position bringen. Und das ist gerade bei so einem Bergauf-Finish natürlich eine Herausforderung. Das wird taktisch extrem schwer für die Mannschaft. Eine große Herausforderung, ein gutes Spektakel, ein interessanter Ansatz und was völlig Neues. Also Mannschaftszeitfahren am ersten Tourtag hat es noch nicht gegeben.
Ja, weil es eben durch diese neue Regel ja auch gefühlt ein Einzelzeitfahren ist, dann so ein bisschen, gerade bei so einem anspruchsvollen Finale. Also da werden wir die großen Favoriten schon sehen direkt.
Muss ja. Sie müssen alle versuchen, ihre Kapitäne, also wenn man einen Kapitän für die Gesamtwertung hat, muss der als erstes irgendwie beim Zielstrich. Alles andere macht keinen großen Sinn.
Das aber, wie gesagt, erst im kommenden Jahr. Dieses Jahr startet die Tour in Lille. Ihr seid mit uns natürlich immer live dabei im ersten sportschau.de. Mit dem Tourfunk, mit den Radiosendern der ARD. Wir haben wieder die volle Kapelle für euch. Und hören uns wieder im Tourfunk, sehr bald schon. Dieses Mal haben wir viel besprochen. Wir haben das mal ein bisschen aufgegliedert. In den Shownotes findet ihr nochmal, wenn ihr was nachhören wollt, wann wir über was sprechen. Schreibt uns gerne an tourfunk@sportschau.de und empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns da, wo es geht, dann verpasst ihr keine Folge. Und bewertet uns gerne auch, darüber freuen wir uns. Natürlich nur, wenn es gute Bewertungen sind, ist ja klar. Also, Moritz Kasselet, Michael Ostermann, Holger Gersker sagen Tschüss für dieses Mal und freuen uns aufs nächste Mal.
Au revoir.
Au revoir.
Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.